Es vor industriellen Weltkrieg, also des Weltkrieges von Völkern und Kulturen aus der vorindustriellen Zeit. Und ein wesentlicher oder sehr wesentlicher Ausgangspunkt zur Rekonstruktion von Denken und Welten vorindustrieller Kulturen ist der Animismus. Sowohl in der Völkerkunde, Ethnologie, Kulturanthropologie hat man, wenn man Geist und Denken, Weltbild, vorindustrieller Kulturen erforschen will, immer als Grundkonzept genommen oder häufig und zumeist genommen, das Konzept des Animismus. Genauso ist es übrigens in der Kinder- und Entwicklungspsychologie. Die Erforschung des kindlichen Weltbildes ist immer angefangen mit dem Konzept Animismus. Wir werden noch zu dem Ergebnis kommen, aus den gleichen Ursachen heraus. Aus den gleichen Ursachen heraus kommt man sowohl in der Entwicklungspsychologie als auch in der Kulturanthropologie, sofern sie sich mit dem Denken und Weltbild vorindustrieller Völker beschäftigt, immer vom Ausgangspunkt Animismus aus, um von da aus das Weltbild zu erschließen. Was ist Animismus? Das ist die Betrachtungsweise der Natur als eine belebte und beseelte Größe. Also, man macht keinen radikalen Unterschied zwischen Lebewesen und leblosen Wesen. Das heißt nicht, dass diese vorindustriellen Kulturen nicht auch einen Unterschied machten zwischen Menschen, Tieren einerseits und Bergen, also im effektiven Sinne leblosen Wesen andererseits. Aber sie verstehen den Unterschied nicht in der Weise, wie wir das heute tun, sondern wir haben die Tendenz, je einfacher diese Kulturen gestrickt sind, umso stärker, auch leblose Gegenstände und Objekte als lebendig und beseelt zu verstehen und aufzufassen. Und dies in einer durchaus radikalen Art und Weise. Also die Flüsse fließen nicht aus der Kombination der beiden Kräfte, Gravitation und Gefälle. In unserer Forschung sind das die einzigen Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit zumindest auf der Erde oder auf dem Planeten Flüsse fließen, so sind Gefälle vorliegen und das Gravitationsgesetz. Und das führt dazu, dass Flüsse fließen. In der vorindustriellen Welt sehen auch Erwachsene, auch Philosophen, dies ganz anders. Sie haben kein Konzept der Gravitation und sie haben kein Konzept der Trägheit, sondern verstehen das Fließen der Gewässer, natürlich nicht nur der Flüsse, sondern auch der Meere, als Ausdruck der fließenden Kraft des Wassers. Das Wasser ist eine aktive Kraft und fließt von selbst, weil es fließen will, weil es fließen soll und muss, genauso wie Menschen will. Wir gehen ja auch nicht, weil uns irgendeine Kraft irgendwo hinzieht und wir können gar nicht dafür, sondern aufgrund willentlicher Aktivitäten und Entscheidungen. Und genauso haben sich vorindustrielle Völker die Bewegung der Meere erklärt. Das heißt, wenn man das so sieht, was ist dann ein Sturm? Ein Sturm ist immer die Äußerung einer aktiven Kraft, die Äußerung eines Willens eben des Meeres. Also, wenn der Seemann in Sturm gerät, was macht er? Er muss Opfer bringen, nämlich Opfer dem Meeresgott, um heil in den Hafen zu kommen. Also Christoph Kolumbus hat auf seiner ersten Rückfahrt aus Amerika gleich verschiedene Gelübde getan, der Jungfrau Maria, als er in einen Sturm kam, um heil nach Hause kehren zu können. Und das ist nicht einfach symbolisch zu verstehen, sondern das ist wortwörtlich gemeint. Wenn ich die Bewegung des Meeres und der Flüsse verstehe, so wie ich die Bewegung und die Aktivitäten von Personen verstehe, dann ist natürlich der Sturm, in den ich gerate, immer eine gegen mich gerichtete, böswillige oder strafende Aktivität. Immer. Und wenn die Voraussetzung ist, die Bewegung des Meeres sind Willensaktivitäten, also Handlungen und eben nicht Ereignisse, und ich in einen Sturm gerate, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder will mich das Meer strafen, oder es ist böse. Also nicht, weil es aus väterlichen Gründen mich strafen und erziehen will, weil ich was Falsches gemacht habe, sondern es ist böse. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten für die Erklärung von Stürmen, wenn ich ein animistisches Konzept der Bewegung von Meeren und Flüssen habe. König Darius von Persien hat einmal, als das Meer stürmisch war, seine Knechte ausgeschickt, um ihn dann Menschen das Meer zu strafen, zu teilen, weil es eben böse war. Das ist eben nicht symbolisch gemeint, sondern das steht bei dem Hintergrund der animistischen Natur betrachtet. Das ist auch der Grund, warum in allen vorherigen Kulturen Flussgötter oder Meeresgötter, Neptun und Poseidon, verehrt werden. Die werden einmal, so können wir das ja aus der Kunst verstanden, ähnlich wie Walrösser und die den Meeresflug bestimmen. Aber das ist natürlich nur eine bildliche Verdichtung dieser Vorstellungswelt. Er ist Poseidon das Meer. Neptun ist nicht einfach der Gott des Meeres, der wie ein großer Walfisch im Meer herumfindet, sondern er ist das Meer. Er ist sozusagen die persönliche, personale Verkörperung des Meeres. Und der sich gewissermaßen in jedem Tropfen des Meeres verkörpert und verliebt. Und das vorillustrierte Denken stand zwischen diesen beiden Auffassungen. Den Meeresgott als Herr des Meeres zu sehen oder ihn gleichzeitig mit jedem Tropfen des Meeres in Verbindung zu bringen. Das sind für uns gegensätzliche Auffassungen. Entweder man entscheidet sich für die eine oder für die andere Option. Im Denken der alten Völker besteht aber immer eine mystische Partizipation zwischen Teil und Ganzen. In jedem Teil ist das Ganze enthalten und das Ganze dominiert einen Teil. Von daher ist für das vorillustrierte Denken hier überhaupt kein Gegensatz existent. Übrigens, auch in unserer Kultur gibt es natürlich noch viele Menschen, die Wasser als lebendig verstehen. Also keinen Unterschied machen zwischen Wasser und Pflanzen. Also ich kenne so gestrickte Personen, die das so sehen. Bei Kindern ist das ganz genauso. Bei allen Kindern, egal in welcher Kultur sie aufgewachsen sind, egal wo sie sozialisiert wurden, egal wo sie gelebt haben, Kinder denken Kraft ihrer psychischen, geistigen Strukturen in genau denselben Kategorien und in den genau denselben Vorstellungswelten. Auch sie verstehen das Wasser als eine lebendige Kraft, die sich selbst bewegt, so wie Hirsche durch den Wald laufen. Wenn man dann sagt, na, das sind doch da die Steine im Flussbett, dann wird das oft so verstanden, das machen die alten Völker in ähnlicher Weise, die Steine im Flussbett regen den Fluss an, sich über diese Steine hinwegzusetzen. Also da werden die Steine als Aufforderung, Anreiz, als einen Widerstand verstanden, den der Fluss überwinden muss, wenn er seinen Weg fortsetzen soll. Also als eine Art Aufforderung und Appellcharakter. Wir sehen die Argumentation. Wenn in allen alten Kulturen, und es gibt in der Tat keine Ausnahme, die Natur in dieser Weise als lebendig und beseelt verstanden wird, egal ob diese Kultur vor 10.000 Jahren existiert hat oder vor 5000 Jahren oder ob wir heute noch ein afrikanisches Kultur vor uns haben, in der die Flussgötter verehrt werden und in der den Wassergöttern und Wassergeistern Opfer gebracht werden, weil man Wasser so als lebendige Person sieht. Dann wird klar, wie das Erklärungsmuster und Erklärungsmodell sein muss. Wenn alle Kinder auf der ganzen Welt, also auch die Kinder in Industriegesellschaften, in diesen Kategorien so denken, obwohl sie dazu nicht erzogen wurden, sondern weil die Kräfte und die Struktur des kindlichen Geistes der Hintergrund sind, von dem sich diese Vorstellung ablösen und aus dem sich diese Vorstellung entwickeln, dann ist natürlich klar, dass die vorindustriellen Völker in diesen Kategorien weiter so gedacht haben, weil sie auch schon als Kinder so gedacht haben und sie haben dieses kindlich elementare Denken nie überwunden. Also man sieht auch an diesem Beispiel natürlich ganz klar, es sind eben nicht Traditionen, die hinter diesen Forschungswelten liegen. Es ist nicht so gewesen, dass irgendein Philosoph oder irgendein Stamm diese Ideen einmal in die Welt gesetzt hat und von da aus haben sich diese Forschungen weiterentwickelt, so wie sagen wir mal, das bei der Dampfmaschine der Fall ist. Die ist ja irgendwo von irgendjemand erfunden worden und dann hat die sich in die ganze Welt verbreitet. Die ist ja nicht überall gleichzeitig entstanden. Aber dieses Muster der Diffusion von Innovationen, das ich jetzt am Beispiel der Dampfmaschine aufgezeigt habe, trifft natürlich nicht zu auf diese Art der Kreation von Forschungswelten. Diese Forschungswelten sind nicht von irgendeinem Menschen irgendwann mal erfunden worden, vor 10 oder 100.000 Jahren, und haben sich von dort aus verbreitet, so wie sich, sagen wir mal, das Christentum in der alten Welt verbreitet hat. Irgendjemand hat das erfunden und das setzt sich dann so durch. Diese Art des Vorstellens, diese Art der Vorstellung sind nicht die Folge der Diffusion und Kreation von Traditionen, sondern alle kleinen Menschenkinder denken in animistischen Kategorien, weil kleine Kinder gar nicht anders können, als in animistischen Kategorien zu denken, weil ihr Geist noch nicht die Reife, die Kraft, die Struktur, das Wachstum hat, das nötig ist, um Natur in anderen als personalen Kategorien wahrzunehmen. Und nur so kann man erklären, warum eben auch in unserer, ja gar nicht animistischen, sondern mechanistischen Kultur, Kinder auch in animistischen Kategorien denken. Das wird ihnen also von den Eltern nicht beigebracht, sondern sie können nicht anders, weil ihr Verstand noch nicht die Reife hat. Und genauso ist die logisch notwendige Schlussfolgerung, müssen wir uns vorstellen, dass die alten Völker auch in animistischen Kategorien gedacht haben. Und dabei ist es ganz egal, ob wir dabei die römisch-griechische Kultur vor uns haben, die mittelalterlich-christliche Kultur vor uns haben, die Naturvölker in Amerika oder in Afrika oder in Australien, die alle denken in animistischen Kategorien, nicht weil sie Traditionen diffundiert haben, sondern weil sie in diesem kindlichen elementaren Denken stecken geblieben sind. Und erst die europäische Philosophie des 17. Jahrhunderts überwindet, das werden wir noch näher hören, dieses animistische Denken, welthistorisch erstmalig, nicht die griechisch-römische Antike, aber auch nicht Aristoteles, werden wir noch hören, erst die mechanische Philosophie des 17. Jahrhunderts in Europa überwindet dieses kindlich elementare Naturdenken, das zu überwinden in unserer Kultur anheimfällt jedem Adolescenten, der das 8. oder 10. Lebensjahr überschritten hat. Und auch wieder nicht, weil das in unserer Kultur so gelernt wird, sondern weil in unserer Kultur aus Gründen, die wir noch zu erörtern haben, Menschen oberhalb des 10. Lebensjahres dieses animistische Naturdenken überwinden. Ich habe das jetzt nur am Beispiel der Flüsse veranschaulicht. Das kann man natürlich an jedem anderen Objekt auch veranschaulichen. Also die Berge. Berge sind Personen, die wachsen, so wie kleine Kinder aufwachsen. Steine wachsen und verändern sich. Mineralien verändern sich. Mineralien haben eine Seele. Das ist die Grundlage der Alchemie. Die Alchemie ist nichts anderes als eine animistische Chemie. Und die moderne Chemie der letzten 200 Jahre entsteht aus der Überwindung des animistischen Denkens in der Betrachtung der Elemente. Der
Der Alchemist glaubt also, dass die Dinge, die er da in seinem Reagenzglas hat, Lebewesen sind.
Man Kupfer will zu Gold werden.
Man goldenen Bewusstseinszustand.
Der Alchemist hilft dem Kupfer dabei, diesen Verwandlungsprozess, diesen Sakralisierungsprozess zu erleben.
Und indem er das macht, ändert er sich selbst auch noch.
Die Alchemie beruht auf völlig anderen Voraussetzungen als die moderne Naturwissenschaft. Und sie ist die Wissenschaft der Elemente, der Verwandlung der Elemente in der gesamten vorindustriellen Welt.
Oder die Sonne und die Planeten.
Sokrates hat jeden Morgen der Sonne ein Gebet geschickt.
Die Sonne wird verehrt als Gottheit.
Das ist weit in die Neuzeit hinein. Das
findet man sogar noch bei Kopernikus,
diesen Gedanken in der Forschung.
Die Sonne als Gott.
Die Sonne wurde auch in mittelalterlichen Christenheit als ein Symbol Gottes verstanden, also des christlichen Gottes verstanden.
Und heute sagt man, ja, das haben die wohl nicht so ernst gemacht.
Doch, das haben die ganz ernst gemacht.
In der Sonne, im Zentralgestirn, ist die Gottheit präsent.
Und die, bevor das Weihnachtsfest gefeiert wurde, 25. Dezember, im römischen Kaiserreich, vor der Christianisierung, war dies der Tag des Sol Invictus, ja, der unbesiegbaren Sonne. Das ist der Vorgänger des Weihnachtsfestes und der Verehrung von Christi Geburt.
Und das ist eine Vorstellung, die auch wieder nicht nur auf eine europäische Tradition beschränkt wäre, sondern die Verehrung der Sonne als ein göttliches Wesen findet man in allen alten Kulturen.
Und nicht nur in der Sonne, sondern natürlich in aller Planetengötter.
Das ist wiederum der Entstehungswert der Astrologie.
Der Glaube, die Gestirne würden die Geschichte der Menschen auf der Erde bestimmen.
Kommt letztlich aus der Verehrung der Planeten als Götter hervor.
Also Venus, Mars, das sind nicht einfach nur Namen für Planeten gewesen,
sondern es sind Namen für Götter gewesen.
Und das waren die zentralen Götter der alten Welt.
Wenn wir jetzt das animistische Erklärungs- und Bewegungskonzept auf die Planeten auch anwenden wollen,
wie müsste das aussehen?
Nun, die Planeten bewegen sich nicht aus den Gesetzmäßigkeiten der Gravitation heraus, also weil Massen sich anziehen.
Das Planetensystem ist nicht ein Gleichgewichtssystem,
das sich ableiten lässt aus den Gesetzmäßigkeiten der Gravitation der Massenanziehung, sondern, wie hat man sich das vorgestellt, bis zu den Zeiten von Kopernikus, ja sogar bis zu den Zeiten des frühen Johannes Kepler. Sie gehen aus eigener Kraft, aus eigenem Willen, ihre Kreise, weil es ihre Aufgabe ist, als Götter die Geschicke auf der Erde zu lenken und zu bestimmen. So wie die Feldherren die Armeen abschreiten, um den Soldaten zu sagen, wie sie in den Krieg ziehen sollen.
So wie der Straßenpolizist an der Ampelkreuzung steht, um dafür zu sorgen, dass die kleinen Kinder unbeschädigt zur Schule gelangen.
Das sind Lebewesen. Und wenn Lebewesen sich bewegen, Planeten bewegen sich ja am Himmel, zumindest für das menschliche Auge so kenntlich, dann ist das die Folge einer Aktivität.
So wie eben Vögel am Himmel entlang ziehen oder Pferde über eine Ebene rasen,
so bewegen sich die Planeten um den Nachthimmel herum.
So hat man sich das vorgestellt.
Warum machen Sie das jetzt regelmäßig?
Warum geht nicht der Planet einfach so
in die andere Richtung?
So wie das eben Tiere und Menschen tun,
die einmal hier hingehen, dann dahin gehen.
Weil, daran hat die alte Welt gerade einen Beweis für die überragende Göttlichkeit der Planeten und Sterne gesehen.
Weil sie mit ihrem regelmäßigen Gang dafür sorgen, dass die Natur erhalten bleibt,
dass sichergestellt ist,
dass auf jede Nacht der Morgen folgt,
auf jeden Winter der Frühling folgt,
als Symbol dafür, dass die Menschen sich an die Gesetze halten sollen,
dass die Menschen also nicht von Gesetzen und Regeln abweichen sollen.
die Planetengötter haben in ihren regelmäßigen Bewegungen genau dies verbürgt. Und genau deswegen ist man auf den Gedanken gekommen, beziehungsweise hat diesen Gedanken immer schon gehabt, bei dem man überhaupt denken konnte, nämlich, dass Planeten beseelte Personen und Götter sind. Also ein Beispiel dafür, als die Legion in Syrien im ersten nachchristlichen Jahrhundert revoltiert haben und den Aufstand gewagt haben gegen den Kaiser, und auch schon die einige Offiziere liquidiert hatten, erschien auf einmal im Nachthimmel die Mondgöttin, vor der die Wolken schwebten. Und immer wenn eine schwarze Wolke vor der Mondgöttin war, haben Tausende von Legionären gesäuft und gestöhnt. Denn das sahen sie als ein böses Omen, dass die Mondgöttin nicht mit ihrer Rebellion übereinstimme. Und wenn die Wolken wieder weg waren und die Mondgöttin also in den hellen Glanz schien, dann haben sie gedacht, wisst ihr mal, unsere Rebellion ist rechtens. Und so ging das über Stunden und die ganze Nacht hindurch und sind schließlich zum Ergebnis gekommen, dass die Mondgöttin gegen ihre Rebellion ist und haben davon abgelassen. Und das ist nicht ein x-beliebiges Beispiel, sondern man könnte 1,8 Milliarden Beispiele dieser Art aufführen, die dies belegen, wie die Menschen also an und in den Naturphänomenen Zeichen der Götter gesehen haben. Es beruhte sogar ihr Rechtssystem auf diesen Gedanken. Anderes Beispiel, Handwerkszeug. Was ist mit einem Handwerkszeug? Wenn ich mit einem Hammer auf einen Amboss schlage, wird der Amboss als lebendig verstanden? Jawohl. Die alten Völker haben gesagt, wenn ich also auf ein Stück Eisen schlage und es sprüht Funken, dann sind diese Funken gleichsam der Protest des so malträtierten Materials gegen diese brutale Behandlung. Ja, also auch in dieser Form totes Material wurde als lebendig verstanden. Ja, das Schwert, das kämpft, das nennt man auch im Mittelalter. Ja, Sie kennen ja vielleicht den Film Excalibur. Das heißt, das Schwert kämpft aus eigener Kraft heraus. Es unterstützt die Muskelkraft des Kriegers, es ist selbst aktiv. Und es gibt Schwerter, die gewinnen jeden Kampf Kraft der persönlichen Magie, die in ihnen steckt. Die Bäume bewegen sich aus eigener Kraft hin und her im Wind. Wir verstehen das so, dass der Wind die Bäume hin und her schüttelt und dass die Bäume gar nichts tun, sondern dass ihnen etwas zugefügt wird. Die alten Völker, auch Aristoteles, sehen das ganz anders. Die Bäume bewegen sich aus eigener Kraft hin und her. Und dabei erzeugen sie einen Wind. Und der Wind, den diese Bäume erzeugen, wenn sie hin und her bewegen, unterstützt zusätzlich noch die eigene Aktivität. Das ist so wie der Fluss, der im Flussbett hin und her schwimmt. Stößt gegen die Steine und die Steine unterstützen dann im Flussbett auch noch die fließende Aktivität des Flusses. Gibt es denn nun gar nichts Totes in der alten Welt? Gibt es gar nichts, was völlig leblos und unbesehen ist? Nein, noch nicht mal die toten Körper sind tot. Also noch nicht mal die Leichname werden als tot verstanden. Wenn ich also jemanden umbringe, ist er in der Vorstellungswelt, der alten Welt, aus zwei Gründen nicht tot. Erstens, weil seine Seele sowieso weiterlebt. Und zweitens, weil der Leichnam auch nicht tot ist. Der Leichnam lebt weiter. Auch wenn ich ihn verbrenne. Selbst wenn ich ihn aufesse, ist der tote Körper immer noch präsent. Deswegen hat man als ein probates Mittel der Überführung von Mördern das Mittel gewählt, den mutmaßlichen Mörder oder die mutmaßlichen Täter mit dem toten Körper zu konfrontieren.
Man stellt sich dann vor, dass der tote Körper Zeichen von sich gibt, die der Mörder verführen. Also aus der Ecke, wo der Wurm die Male aus dem Leichnam hervorkriegt, in dieser Richtung ist der Mörder zu finden. Oder man bildet sich ein, dass der Körper sich an irgendeiner Stelle bewegt hat und irgendwie in einem Finger dann auf den Mörder gezeigt hat. Daran kann man feststellen, dass in der alten Welt die Menschen nicht glaubten, dass der Leichnam wirklich tot ist. Der Leichnam war nicht lebendig. Die Juristen noch des 17. Jahrhunderts schrieben ihre Doktorarbeiten über die sogenannte Vis Vegetans der Leichname. Also über die lebendige Kraft, die noch in den Leichnam steckt, die sind nicht wirklich tot in dieser Form. Dieses Verfahren der Überführung von Mördern nennt man auch Bartprobe mit H. Und es findet sich als Rechtsmittel, also als ein Mittel, das rechtliche Geltung hat, juristische Geltung hat, in allen Naturvölkern und im europäischen Mittelalter bis in die Neuzeit hinein. Also bei den australischen Ureinwohnern, in Südostasien, bei den Indianern, bei den Germanen, bei den Arabern, überall findet es dieses Rechtsinstitut. Und es beruht auf diesem animistischen Ding. Und daran kann man feststellen, wenn Menschen ihr Leben davon abhängig machen, von einem solchen Verfahren, dass das animistische Ding eben kein politisches Mittel ist. Bei unseren Dichtern, zumindest bei den Dichtern bis zum 19. Jahrhundert hinein, war das ja ein poetisches Mittel, die Natur zu beseelen. Also, so wie eben unsere Kinderbücher noch Sonne und Mond mit Gesicht, mit Ohren darstellen. Und wir finden das ganz lustig und denken dann, das ist poetisch gemacht. Es ist weder das eine noch das andere ist poetisch gemacht. Erstens, weil die Kinder das nicht poetisch auffassen, sondern weil dies ihrer Natur entspricht. Und die alten Völker haben die animistische Natur auch nicht poetisch verstanden, sondern ja, weil sie das ihr Leben abhängig gemacht haben, gar nicht anders als in diesen Kategorien denken können. Ein Beispiel ließ sich natürlich unendlich vermehren. So viele Naturgegenstände, es gibt so viele Möglichkeiten der Veranschaulichung dieses animistischen Denkens. Man nennt diese Weltsicht auch die anthropomorphe Weltsicht, weil die beruht ja schließlich darauf, dass ich die Naturdinge genauso erkläre, wie ich mir mein eigenes Handeln erkläre. Ich erkläre mir mein eigenes Handeln auch als Folge meines Bewusstseins, meines Geistes, meines Willens, also meiner psychischen Fähigkeit, also meiner Persönlichkeit, meiner Personalität. Und genauso haben die alten Völker, wie die Kinder, die Naturbewegung verstanden. Das nennt man anthropomorphe Weltsicht. Die Frage ist nun, wie kann man genauer so etwas erklären? Wenn ich jetzt sage, das ist das kindlich elementare Denken und das kann gar nicht anders, dann möchte man ja ganz gerne wissen, wie denn diese psychische Struktur geschaffen ist, aus der diese Vorstellungen hervorgehen. Ich möchte das an einem Beispiel mal veranschaulichen. Schatten. Für die alten Völker ist der Schatten etwas, was aus dem Körper eines Objekts oder Menschen hervorgeht. Sozusagen eine Begleitperson. Dann erkennt man das in dem Stichwort, dass jemand einnehmlich herlaufen hat. Damit meint man Leute, die etwas gestört sind. Dieses Stichwort ist hervorgegangen aus eben dieser Vorstellung, dass der Schatten eine zweite Person ist. Deswegen sprechen auch die alten Völker von den Totenseelen als den Schatten. Das ist eine nicht begleitende Person. Das erklärt auch, warum in vielen alten Völkern Menschen bestraft werden, die auf den Schatten einer anderen Person treten.
Die andere Person ist auch beleidigt, dass sie auf den Schatten treten.
Oder warum gerade in Afrika unter dem Äquator Menschen mittags nicht über einen Platz gehen, haben sie nicht einen Schatten unter dem Äquator. Sie gehen mittags nicht über einen Platz. Ja, weil ihre Seele ist ja nicht mehr da. Wenn ihre Seele nicht da ist, sind sie ja in Gefahr. Und das wird dann auch bestraft, wenn jemand über den Schatten, auf den Schatten einer anderen Person tritt. Wir sehen, Schatten wird hier nicht verstanden, wie bei uns, als eine von der Sonne oder von künstlichem Licht nicht bestrahlte, weil abgeschottete, geschützte Fläche, sondern wird als ein Etwas verstanden. Und zwar als ein Etwas, das aus der Person, die den Schatten wirft, hervorgeht. Genauso nehmen kleine Kinder, erklären sich kleine Kinder den Schatten. Ich kann mich übrigens noch daran erinnern. Sie wahrscheinlich nicht mehr. Oder? Ist jemand, der sich noch daran erinnern kann? Ich kann mich daran erinnern, wie ich versucht habe, als 4-5-Jähriger auf den Schatten zu zählen und zu fangen und so weiter. Und wie man sich damit auseinandergesetzt hat, wie man erklären kann, dass es den Schatten gibt. Wie ist das nun aus der psychischen Struktur, aus der kognitiven Struktur des schlichten Denkers zu erklären, des naiven Menschen, der da handelt, zu erklären? Ganz einfach. Man muss ja im Grunde das Problem nicht in den Wahrnehmung, sondern in der geistigen Verarbeitung der Wahrnehmung. Das ist ja klar. Das Problem liegt darin, dass schlichte Denker diese Dinge nicht richtig wahrnehmen, sondern darin, dass sie die einfacher und schlichter verarbeiten, dass sie sich nicht so viele Gedanken machen bei der Verarbeitung. Das heißt, diese animistische Interpretation der Schatten geht hervor aus einer unreflektierten, kurzschlüssigen, spontanen, nicht komplexen, nicht differenzierten geistigen Verarbeitung dessen, was man wahrnimmt. Denn man braucht ja nicht viel anderes zu tun, als die Hand in die Sonne zu halten, sieht dann, hier ist immer die Schattenfläche, da nicht, braucht man einen Schirm auf den Boden zu stellen, sehe dann, wodurch der Schatten zustande kommt und habe bei einer reflektierten geistigen Verarbeitung der Schattenbildung nichts anderes als Erfordernis, denn mir über diesen Prozess etwas genauere Gedanken zu machen, komme dann natürlich zu dem Schattenverständnis, das wir haben. Das heißt, das animistische Schattenverständnis resultiert aus einem ganz spontanen Denken, aus einem unreflektierten Denken, das die Dinge einfach nur wahrnimmt, sie aber nicht komplex und differenziert verarbeitet, weil dazu die geistige Kapazität nicht vorhanden ist. Weil man Anfangs- und Ausgangszustand, Endzustand der Wahrnehmung nicht gleichzeitig verrechnet. Weil man sich keine Gedanken darüber macht, dass man auf das Gesetz der Schattenbildung automatisch kommt, wenn ich eine Vielzahl von Objekten hier einer Untersuchung unterwerfe und unterziehe und dann zu den logischen Schlussfolgerungen komme, die nur darin bestehen können, dass der Schatten niemals ein Begleiter meiner Person sein kann oder der Begleiter eines anderen Objekts sein kann, sondern sich ganz einfach aus relativ primitiven, simplen Gesetzmäßigkeiten ableiten lässt. Dieses Beispiel kann man natürlich generalisieren. Wenn die Menschen nicht auf den Gedanken kommen, dass Flüsse fließen, weil ein Gefälle die Voraussetzung ist, haben sie genau dasselbe. Ich brauche nur etwas reflektiert nachdenken, ich brauche keine Wissenschaft dazu, ich brauche kein Wissen dazu, ich brauche keinen Lehrer, der mir das beibringt. Ich brauche nur etwas beobachten und vor allem über das Beobachten nachdenken, um darauf zu kommen, dass es ausschließlich die Kombination von Gefälle und Gravitation ist, wenn Kinder und alte Völker nicht zu diesen Schlussfolgerungen gekommen ist, dann müssen wir zu den Schlussfolgerungen kommen, dass wir hier ein spontanes Denken vor uns haben. Also ein spontanes Denken, das die Kinder sofort erfassen will und sich nicht die Mühe macht, länger den Gedanken auf diesen Phänomen
fallen zu lassen.
Das ist ein statisches Denken, ein
spontanes Denken,
ein Denken, das den Wahrnehmung unterworfen ist, aber nicht Herr der Wahrnehmung ist. Nicht die Wahrnehmung zerwidert, nicht die Wahrnehmung strukturiert, nicht denkt über die Wahrnehmung hinaus, sondern dieses Denken bleibt den Wahrnehmungen unterworfen. Deswegen nennt man es auch ein sinnliches Bewusstsein, ein präoperationales Bewusstsein, das hinter diesem Phänomen steht. Was können wir weiter daraus ableiten? Es handelt sich um ein Denken, in dem das Subjektive von dem Objektiven nicht hinreichend getrennt ist, sondern ein Denken, in dem Subjektives und Objektives miteinander konfundiert sind. Was heißt das? So wie ich mich selbst als Vollzieher meiner Taten verstehe, meine Handlungen verstehe als Resultat meines Geistes, meiner Persönlichkeit, so verstehe ich auch die Natur als ein persönliches Wesen. Also auch die Objekte der Natur als persönlich handelnde Wesen, die ähnlich strukturiert sind wie ich. Was bedeutet das? Die frühen Kulturanthropologen haben gedacht, die Naturvölker machen den Fehler, ihren eigenen Seelenbegriff, ihr eigenes Persönlichkeitsverständnis in die Natur hinein zu projizieren. Aber überlegen wir uns das. Ist das wirklich eine Ausreichung? Ist das eine richtige Erklärung zu sagen, wir haben hier nur die Projektion des eigenen Ich in die Natur? Nein, man muss umgekehrt sagen. Ein ausgereiftes Ich, eine ausgereifte Persönlichkeit, ein ausgereifter Geist liegt erst gar nicht vor und kann also auch nicht in die Natur projiziert werden. Warum? Wenn ich einen ausgereiften Geist habe, wenn ich einen ausgereiften Intellekt habe, wenn ich reflektiert denken kann, dann habe ich ein genaues Verständnis davon, was willentliche Handlungen sind, was unwillentliche Handlungen sind, wie Zufälle Handeln beeinflussen. Es kann keinen ausgereiften Geist geben, ohne ein Verständnis davon, dass es auch unwillkürliche und unwillentliche Handlungen und Ereignisse gibt. Das heißt, der ausgereifte Geist, das reflektierte Bewusstsein, hat ein Set von Abstufungen. Reflektierten Denken, Gewohnheitshandeln, Handlungen, die hervorgehen aus Motiven, die mir gar nicht bewusst waren, weiß, dass es Bewegungen gibt, die überhaupt nicht intentional bedingt sind, sondern die mechanisch passieren. Das heißt, einen ausgereiften Geist kann es nur dann geben, wenn der ausgereifte Geist natürlich weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen lebendigen und toten Bewusstsein und Nichtbewusstsein, und wenn er weiß, dass es verschiedene Grade von Bewusstsein und Geist gibt. Und also ist die Auffassung der alten Kulturanthropologie oder Anthropologie falsch, die meinte, der Animismus sei das Resultat der Projektion des Ich in die Natur. Sondern man muss umgekehrt sagen. Weil die alten Völker, genauso wie die Kinder, überhaupt kein reflektiertes Bewusstsein haben, deswegen kommt es zu dieser Konfusion von Subjekt und Objekt. Deswegen kommt es dazu, dass man sein eigenes Handeln einfach nur als Ausdruck des eigenen Willens versteht und gleichzeitig die Naturobjekte, die Naturphänomene als willentlich bedingt. Das heißt, es handelt sich schon um eine Projektion, aber nicht um die Projektion eines reifen Geistes in die Natur, sondern um eine Projektion eines unreifen Geistes in die Natur. Und in eine Konfusion von Subjekt und Objekt, Konfusion von Geist und Natur. Das nennt man auch kognitiver Egozentrismus. Ja, das ist eben nicht nur Anthropomorphismus, das ist kognitiver Egozentrismus, wenn ich zwischen den Prozessen, die in mir ablaufen, und in den Prozessen, die in der Natur ablaufen, keinen grundsätzlichen kategorialen Unterschied in dieser Weise vornehme, sondern glaube, dass auch Naturobjekte beseelt und belebt sind. Wie stark das sind, wie stark diese Auffassung ist, können Sie auch daran erkennen, dass man ja in der alten Welt Tiere und Gegenstände vor Gericht gezerrt hat. In England noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Also Pferde, die geholfen haben bei der Entführung einer Jungfrau, die werden geschlachtet. Oder wenn ein Balken einen Menschen tötet, dann wird der Balken, der mordende Balken, an die gegnerische Sippe ausgeliefert. Und im Mittelalter wurden die Glocken abends angebunden, weil man Angst hatte, dass sie nachts flüchten gehen. Und daran kann man das erkennen, dass diese Projektion von Subjektivität in objektive Dinge Ausdruck einer Konfusion von Subjektivität ist. Da sind wir beim nächsten. Sachverhalt, der darin besteht, dass die alten Völker zwischen Geist und Natur keinen Unterschied haben. Zwischen Geist und Natur gibt es keinen Unterschied. Es gibt zwischen Bewusstsein und Nichtbewusstsein keinen Unterschied. Der Geist oder auch das Bewusstsein, das Denken ist überall. Das Denken ist nicht nur in meinem Kopf oder in dem Kopf von Menschen, sondern Denken ist überall. Das haben auch die Philosophen geglaubt. Die Philosophen des Mittelalters haben das geglaubt. Die Philosophen der Antike haben das geglaubt. Die Indianer, die australischen Ureinwohner, die Germanen haben das geglaubt. Das Denken ist überall und das Denken steuert den Kosmos. Das Denken ist nicht nur in den Köpfen von Menschen, sondern das Denken ist auch in den Gegenständen selbst drin. Das Denken ist auch in den Tieren drin. Es ist in den Bergen, in den Flüssen. Das Denken ist überall. Und genau das glauben auch die 4-5-jährigen Kinder, die sich vorstellen, dass das Denken irgendwo in der Luft ist. Ja, das Denken ist in der Luft, es ist in ihnen, aber es ist auch in der Luft. Und wenn die Kinder denken, dann kommt etwas Luftiges in sie hinein. Und sie stehen mit ihrem Denken in einer unmittelbaren Verbindung mit dem Kosmos und mit der Welt, glauben, dass ihr Denken überall ist. Ja, und dass sie nur Teil an dem Denken haben, das überall ist, das überall präsent ist. Das finden Sie auch bei den vorsokratischen Philosophen, diese Vorstellung, Denken ist Luft. Und wenn die Menschen sprechen, dann sieht man ja, Sprechen ist verbunden mit Luft. Und diese Luft, die kommt aus dem Kosmos in den Menschen hinein. Und dadurch, dass diese Luft aus dem Kosmos in den Menschen, in den menschlichen Körper hineinkommt, dass die Menschen sprechen, ist doch die Ursache dafür, dass sie denken. Da sieht man das. Mangelnde Subjektivität-Konfusion, mangelnde Unterscheidung zwischen Denken und Sein. Und wenn ich nicht zwischen Sein und Denken unterscheiden kann, kann ich auch nicht unterscheiden zwischen Sinn und Sein. Und dann ist natürlich alles, was passiert, immer sinnvoll. Weil nicht nur die Objekte und die Phänomene und die Gegenstände sind beseelt und belebt. Sondern wenn alle Objekte beseelt und belebt sind, dann müssten natürlich auch belebt und beseelt sein die Ereignisse, die Abläufe, die Geschehnisse. Dass wir heute einen Unterschied machen zwischen Handlungen und Ereignissen, liegt ja daran, dass wir einen Unterschied machen zwischen beseelt und nicht beseelt leben. Wir verstehen ja ein Ereignis nicht als ein beseeltes Phänomen. Wir verstehen ja Geschehnisse, Abläufe, Prozesse nicht als beseelte und belebte Phänomene, sondern als kausale Prozesse, die aus Ursache-Wirkungsketten hervorgehen. Und die passieren ganz einfach. So wie Billardkugeln auf einem Billardtisch hin und her kullern. In der alten Welt sieht man das ganz anders. Alle Ereignisse sind immer Ausdruck einer Intention, sind immer Ausdruck eines Willens. Nichts geschieht, ohne dass eine mächtige Kraft dies will. Ja, wenn wir den Krieg verlieren, hat ein Gott das gewollt. Wenn ein Baum mir auf den Kopf fällt, hat der Baumgott oder ein anderer Geist oder eine andere Geistmacht dies gewollt. Wenn ich Generaldirektor einer Firma werde, haben böse Geister dies ermöglicht. Es gibt keine Ereignisse, die nicht sinnvoll sind. Das heißt, es gibt nichts Sinnloses. Es gibt keine sinnlosen Geschehnisse. Man kann sagen,
Krebs erkrankt, durch alle Prüfungen durchfallen, vom Fahrrad fallen, über die Bananenschale rutschen, die Satellitenschüssel ausstellt, die Selbstmöglichkeit funktioniert, die Risiken, die wir bezahlen können, ist alles sinnvoll, weil Geistwächter haben dies gewollt und haben dies so veranlasst. Das sind keine zufälligen Prozesse, sondern es ist alles beseelt und geistig bedingt und also sinnhaft gefügt. Sein und Sinn sind das Gleiche. Während wir natürlich zwischen Sein und Sinn unterscheiden. Auch die stark religiös gesinnten Menschen in unserer Kultur nehmen nicht eine so drastische Hineinsetzung von Sinn und Sein vor. Und jetzt sieht man schon, wenn unter jedem Ereignis, unter jedem Objekt ein Sinn stecken muss, ein Sinn steckt, dann müssen auch Kräfte, geistige Kräfte, auf diese Objekte und Ereignisse wirken. Jetzt haben wir gesagt, klar, das sind einmal die Gegenstände selbst. Und jeder Gegenstand hat eine Seele. Und auch das Fenster, das ich zumache, hat eine Seele. Denken Sie mal an, wie Kinder Autos fahren. Die Scheinwerfer sind die Augen, die Rückspiegel, die Ohren. Das Auto fährt aus eigener Kraft, so ist es in jedem Comic dargestellt. Das Haus ist auch eine Person in der kindlichen Zeichnung. Das Haus ist also, was weiß ich, wie eine Mutter, die ihre Kinder beschützt. Also alles, auch tote Objekte, werden so als Personen dargestellt. Heißt, Objekte sind als Träger des Geistes diejenigen, die den Sinn produzieren. Es gibt es aber zusätzliche Stifter von Motiven, Intentionen, Sinn und Denken in diesen Kulturen und bei Kindern. Das sind eben die Geistmächte, die gewissermaßen die Objekte manipulieren. Das heißt, wir haben nicht nur die Geister, die Seelen in den einzelnen Objekten, die für Handlungen und Ereignisse verantwortlich sind, sondern wir haben auch noch externe Kräfte, die auch auf die Objekte einwirken können. Nicht immer, aber immer öfter. Eben die Geister und Götter. Oder die Menschen als Magier. Im alten Mesopotamien hat man das Salz angebetet und als Gott verehrt. Die Menschen haben ihr Leben dem Salz gewidmet, haben gesagt, oh Salz, wenn du mir die Fruchtbarkeit meiner Frauen sicherst und mir ein langes Leben gewährst, dann werde ich dir ewig Opfer bringen und dich verehren als meine Gottheit. Ja? Heute psychiatrische Fälle, damals Erwachsenenkultur und Alltagskultur aus diesem animistischen Denken heraus. Was glaube ich jetzt von diesem Salz? Natürlich hat diese Verehrung des Salzes seinen Ursprung darin, dass das Essen besser schmeckt mit Salz. Aber es ist natürlich aus dieser einfachen Verwendung herausgegangen. Man hat sich nämlich natürlich gedacht, wenn das Salz diese Zauberkraft hat, mir meine Speisen zu versalzen, also schmackhafter zu machen, dann muss dieses Salz auch noch über größere Fähigkeiten verfügen, nämlich die genannten Fähigkeiten. Langes Leben zu schenken, die Frauen in ständiger Fruchtbarkeit zu halten und so weiter. Ja? Hier hat das Salz also eine Wirkung, die über die Versalzung des Essens hinausgeht und bedeutet eine göttliche Macht. Man kann sagen, eine göttliche Allmacht über die Natur. Man traut dem Salz also zu, dass es im Prinzip alles kann. Schlechtes Wetter verhindern, Felder fruchtbar machen, im Sieg, im Krieg, siegerkriegreich zu sein und so weiter. Ja? Heißt also, der Geist des Salzes kann viel mehr, als mir das Essen schmackhaft zu machen. Geistesalz ist dann alles. Und genau das nimmt man ja von anderen Objekten auch an. Hat man angenommen, würde ich sagen. Nämlich, die Mondgöttin sorgt nicht nur dafür, dass wir nachts den Weg zur Toilette finden, sondern die Mondgöttin kann viel mehr. Nämlich alles. Die Sonne macht viel mehr, als uns helles Licht am Tag zu bereiten und die Gräser wachsen zu lassen. Die Sonne ist alles. Oder das Buch, in dem die Zauberformeln stehen, kann alles. Du musst nur richtig nachschauen, wo die geeignete Zauberformel sich findet. Wo sie steht. Spreche sie nach, dann kann ich alles erreichen. Den gegnerischen Feldherrn besiegen, Sophia Lorene erobern, alles ist möglich, wenn ich nur die richtige Zauberformel finde. Oder die alte Frau, die im Sumpf lebt, die Hexe, kann alles. Sie muss nur die richtigen Formeln anwenden, die richtigen Rezepte bereiten, dann ist sie dazu in der Lage, alles zu schaffen und alles zu verhindern. Der Teufel, die Geister. Wenn ein Mensch in der vorindustriellen Welt durch den Wald geht, dann hat er ähnliche Erlebnisse wie vierjährige Kinder im dunklen Wald. Nämlich, er sieht überall Gespenster. Und diese Gespenster oder diese Geister sind die Wirkkräfte. Das sind die Wirkkräfte. Sie sind die Agenten, sowohl in den Dingen als auch die Agenten, die die Dinge manipulieren. Sei es im eigenen Auftrag, also aus eigenem Willen heraus, sei es im Auftrag höherer Götter. Da sieht man schon, ein Denken, dass Ereignisse, Geschehnisse, Prozesse, Abläufe, Vorkommnisse in dieser Art und Weise als geistig gesteuert versteht, kann nicht haben, was ein gereiftes Kausalitätszufalls-, Wahrscheinlichkeits- und Notwendigkeitsverständnis. Menschen, die so denken, wissen nicht, was Zufall ist. Sie kennen das Zufallskonzept nicht und sie kennen auch kein ausgereiftes Kausalitätskonzept. Das heißt also, wir kennen keine Ursache-Wirkungsketten in einem geistigen Sinne. Was ist Ursache und Wirkung? Was ist Zufall? Folgendes Beispiel. Wir gehen an einer Straße entlang. Einmal fliegt ein Zeppelin über die Straße und schauen nach oben und übersehen die alte Apfelsinenschale, die auf dem Boden liegt, rutschen auf und auf und fliegen aufs Hinterteil. Was ist da passiert? Das sind zwei Kausalen. Das sind zwei Ursache-Wirkungsketten. Die eine Ursache-Wirkungskette hat mit dem Gehen auf den Bürgersteig. Und die andere Ursache-Wirkungskette hat zu tun mit dem Fliegen des Zeppelins. Und diese beiden Ursache-Wirkungsketten sind natürlich nicht intentional miteinander verknüpft gewesen, sondern der Zeppelin-Fahrer erkennt mich gar nicht. Ja? Und der ist aus ganz anderen Gründen über diese Straße geflogen, als aus den Gründen, mich zu begleiten oder mich zu Fall zu bringen. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben zwei Kausalketten, zwei Ursache-Wirkungsketten, die zunächst mal nichts miteinander zu tun haben, dann aber aufgrund ihrer Überschneidung, ihrer Überkreuzung dazu führen, dass ich auf die Nase falle, und dies nennt man Zufall. Das heißt, da, wo ein Kausalitätsprinzip herrscht, der herrscht immer auch ein Zufallsprinzip. Es gibt keinen Zufall ohne Kausalität. Wo es Kausalität gibt, gibt es Zufall. Und wo es Kausalität und Zufall gibt, da gibt es auch Wahrscheinlichkeit. Das heißt, man kann ja die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Und Versicherungsexperten tun das auch. Die sich damit ausdrückt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich über eine Apfelsinenschale ausrutsche, dadurch, dass ein Zeppelin über meinen Kopf liegt.
machen. Das hängt auch zusammen mit dem Notwendigkeitskonzept. Nämlich immer dann, wenn ich über eine Absolvinschale gehe, die so und so schwierig ist, und ich dabei in den Himmel schaue und in dieser und jener Art gehe, dann werde ich auf die Nase fallen. Das heißt, diese vier Konzepte sind Teile derselben Struktur des Denkens, nämlich eines gereiften operationalen Denkens. Das ist für uns so selbstverständlich in diesen Kategorien zu denken, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es Menschen gibt, die nicht in diesen Kategorien denken. Weil wir denken, dass wir nur den Rechner anstellen müssen, damit diese Kategorien komplett präsent sind. Ja, wir denken, wir brauchen nur morgens die Augen aufmachen. Und alle Lebewesen, die morgens die Augen aufmachen, haben diese Kategorien präsent. Das denken wir. Und wenn wir das nicht auf Tiere bezogen denken, dann denken wir das zumindest bezogen auf Menschen. Ist aber nicht der Fall. Weil das, was für uns so selbstverständlich zu sein scheint, ist für den archaischen Menschen noch nicht einmal in irgendeiner Weise plausibel. Das heißt, für ihn ist diese Form des Denkens dumm, wenn er mit dieser Form des Denkens überhaupt konfrontiert wird. Weil er sofort sagt, deine Erklärung ist oberflächlich, es muss einen Grund dafür geben, der dazu geführt hat, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt die Bananenschale oder die Apfelbienenschale da gelegen hat. Und die Verbindung steht damit, dass der Zeppelin jetzt über den Kopf geflogen ist. Das muss ein Geist verursacht haben, das muss ein Geist machen, muss das bestimmt haben. Entweder der Geist der Apfelbienenschale, der Geist des Zeppelinfahrers oder die Geistmacht, die das alles gesteuert hat. Oder der liebe Gott hat das gesteuert. Dass ich jetzt hier über diese Schale rutsche. Das heißt, es gibt immer einen Ursache, einen Urheber eines solchen Ereignisses. Es gibt immer jemanden, der das angestiftet hat und den kann man zur Verantwortung führen. Das heißt, der archaische Mensch denkt, er muss jetzt jemanden zur Verantwortung ziehen. Er bringt Opfer dar, wenn er meint, es war ein ihn strafender Gott, weil er vielleicht am Tag zuvor zu viel Alkohol getrunken hat. Er denkt, das ist dann die Strafe dafür, dass er am Tag vorher zu viel Alkohol getrunken hat. Oder wenn er das nicht als Strafverhalten auffasst, sondern als eine böswillige Absicht eines Feindes, dann geht er zum Hexenmeister, um ihn zu beauftragen, herauszufinden, wer derjenige war, der hinter diesem Anschlag steckt, um ihn zu beseitigen, um den Schadenszauber dieser gegnerischen Macht auszuschalten. Das ist das übliche Verhalten von Menschen in archaischen Kulturen, weil sie nicht über gereifte Kausalitäts-, Zufalls-, Wahrscheinlichkeits- und Notwendigkeitskonzepte verstehen. Es ist für sie also nicht so, dass sie sich denken, wenn ein Baum auf den Kopf fällt, bin ich tot. Ja, das denken die eben nicht. Das ist ein notwendiges Denken. Wenn ich tot bin, wenn ein Baum mir auf den Kopf fällt, dann immer, weil irgendjemand das gewollt hat. Wir verstehen ein Ereignis hingegen weder als gesollt noch als gewollt, sondern es geschieht ganz einfach, weil die Welt so komplex ist, aus so vielen Ursache-Wirkungsketten besteht, dass in der Überlappung und Verdichtung dieser Ursache-Wirkungsketten eben Ereignisse auftauchen, von denen wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass sie passieren. Man nennt diese Form der archaischen Kausalität auch Vorkausalität. Warum? Vorkausalität meint, es gibt keine bloß empirische Kausalität, sondern jede empirische Kausalität ist gleichzeitig auch eine psychologische Kausalität und eine moralische Kausalität. Ja? Diese drei Konzepte, Moral, Psychologie und empirisches Geschehen, werden miteinander konfrontiert. Das empirische Geschehen ist die Bananenschale, die Apfelbienenschale, über die ich gestolpert bin. Das ist das empirische Geschehen. Das funktioniert dort genauso wie bei uns. Das psychische Moment in dieser Form der Kausalität kommt da rein, weil man ja denkt, es steckt ein Geist dahinter. Da sieht man, das ist nicht nur mechanische, empirische Kausalität, sondern vielleicht auch psychologische, psychische Kausalität. Und dieser Geist hatte etwas vor. Er hatte eine moralische Absicht, mich zu strafen oder mich zu demütigen. Das ist Moral. Das ist eben Vorkausalität. Man kann sich in dieser archaischen Welt kein Ereignis vorstellen, das einfach nur geschieht, sinnlos gewissermaßen, aus der bloßen Verdichtung von Überlegungsverketten, sondern jedes Geschehen hat gleichzeitig immer auch eine moralische und eine psychologische Implikation. Man kann es auch so sagen. Eigentlich ist die Moral die Ursache. Und das Wichtige der Moral, damit sie realisiert werden kann, ist das Denken. Und die Manifestation ist das Geschehen. Die Bananenschale ist ja im Grunde nur das Endresultat des Anschlags des Hexers. Oder der Absicht des strafenden Gottes. Das ist ja nur das, was man als Resultat sieht. Für uns ist die Bananenschale, die Apfelbienenschale, nicht das Resultat einer Intention, sondern es ist das ganze Geschehen. Und mehr gibt es gar nicht für uns. Aber das vorkausale Denken sieht die sichtbare Welt nur als die Hülle, hinter der sich die unsichtbare Welt der Geister und Geistmächte verbirgt. Der Hexer, der Zauberwesen, der Magier, der Götter und Geister, die sich in diesem Geschehen einfach nur materialisieren. Wenn wir einen Wind oder einen Sturm erleben, wie jetzt den Hurricane im Golf von Mexiko, dann ist das für uns eine Verkettung von Ursachen und Wirkung. Das geschieht also aus der Naturgesetze, Anheizung des Meeres im Sommer, daraus bilden sich dann Stürme in Verbindung mit der Erdumdrehung in dieser Zone. Aber der Name ist ja ein indianisches Wort und der meint natürlich den Sturmgott. Der Sturmgott. Es gibt eine schöne Geschichte aus den Indianervölkern. Gibt es eine Feuersbrunst in einer Prärie und die Reiter jagen davon, um ihr Leben zu retten, auf einen Hügel. Erhören sich diesen Sturm, dann sagen, es ist das Getrappel der Hufe unserer Pferde gewesen, die den Feuergeist, den Feuergott erzürnt hat. Und so hat er versucht, uns das Leben zu nehmen, weil wir ihm seinen Schlaf geraubt haben. Und da ist also der Sturm etwas, nicht empirisch-irdisches, kausales Geschehen. Rein zufällig entsteht heute der Sturm, weil die Bedingungen aufgrund bestimmter Umstände so waren, sondern der Sturm ist ein Windgott, ein Windgeist, der nachts irgendwo schläft oder in den Bäumen oder in den Häusern, so wie in der Forschungswelt der alten Griechen. Da konnte man ja auch die Winde in Säcke packen, um auf diese Art und Weise zu verhindern, dass man selbst in einen Sturm gerät oder, wenn man an der Flaute kommt, etwas Wind aus dem Sack zu packen. Und die Winde des Eros, die schlafen nachts in den Häusern, sondern man versteht hier die Winde eben als moralische Wesen, die den tapferen Seefahrer genug Wind geben, damit er erfahren kann, aber nicht zu viel, damit er in einen Sturm kommt. Und der böse Seefahrer oder der Pirat, der trägt dann Windstärke 12. Das ist Vorkausalität. Ein vorkausales Denken, das animistische Denken, das sehen wir jetzt, ist verknüpft mit einem vorkausalen Denken. Das kannst du auch noch weiter sagen. Da dieses Denken unreflektiert ist, statisch ist, spontan ist, nicht differenziert, nicht komplex ist, hat es ein animistisches Naturverständnis. Dieses animistische Naturverständnis ist aber verknüpft mit einem vorkausalen Verständnis,
Das heißt, mit einem fehlen erreichter Konzepte von Kausalität, Zufall, Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit. Was muss man also machen, um ein schönes Leben zu haben? Man muss entweder selbst jemanden sammeln, die man braucht, um das eigene Leben gegen böse Geistmächte zu verteidigen und zu sichern. Oder man muss sich die Gunst der Geistmächte, Geister und Götter eropfern und erbitten, damit sie Sorge tragen, dass ich ein schönes Leben habe. Das ist die Wurzel und die Ursache des Glaubens daran, dass negative Ereignisse immer die Folge sind negativer oder strafender Intentionen und positive Dinge, positive Ereignisse immer die Folge sind von gut gebrachten Opfern, guten eigenen Gesinnungen oder guter Gesinnung der Geister und Götter, die mich beschützen. Ich möchte mal ein paar Beispiele vorlesen aus einem Buch, die das recht plastisch und drastisch machen. Das ist aus einem Buch, das heißt Die geistige Welt der Primitiven von Lucien Levy-Brühl. Und das war jemand, der diese Dinge bis heute in unerreichter Weise wunderbar dargestellt und geschildert hat. Zwischen 1910 und 1970, 1965 recht einflussreich war und dann aber durch die genannten Generationen, die ich schon letzte Woche gegeißelt habe, ein wenig ins Hintertreffen geraten ist. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Wenn es keine Kausalität gibt, wenn es keine Notwendigkeit gibt, dann sterben die Menschen auch nicht, weil sie alt werden. Dann ist der Tod nicht die Folge eines physiologischen Alterungsprozesses einer Notwendigkeit. Wenn nichts notwendig ist, wenn nichts kausal ist, dann kann der Tod niemals die Folge eines physischen Prozesses sein. Er kann niemals die Folge einer Gesetzmäßigkeit sein, sondern er muss immer Ausdruck einer Person und Intention sein. Deswegen verstehen auch die alten Völker, genauso wie die Kinder, den Tod nicht einfach als das Verlöschen von Funktionen, sondern selbst als Person. Der Sensenmann, der Freund Heim, der Vater Tod. Da wird der Tod als Person vorgestellt, die die Tür betritt und dich abholt. Wenn die Stunde gekommen ist, dann holt der Tod als Person die sterbende Person ab. Da sieht man wieder, auch Funktionen werden nur als Person verstanden. Ereignisse werden nur als Person verstanden. Das steht hinter dieser Vorstellung. Jetzt müsste man auch sagen, auch Naturvölker sehen doch, archaische Völker sehen doch, dass alte Menschen sterben. Müssen doch daraus schlussfolgern, wenn alte Menschen und alte Tiere sterben, dass der Alterungsprozess die finale Ursache ist dafür, die entscheidende Ursache ist dafür, dass irgendwann alle Menschen, auch wenn sie sich immer Glück hatten, mit ihrem Ende rechnen müssen. Ist es möglich, fragt sich der Europäer, dass die Naturvölker nicht wissen, dass jeder Mensch notwendig eines Tages sterben muss? Aber der Naturmensch hat die Dinge niemals aus diesem Gesichtspunkt betrachtet. In seinen Augen sind die Ursachen nicht notwendig mit dem Tode verbunden, die ihn unfehlbar in einer immer begrenzten Anzahl von Jahren beiführen müssen, zum Beispiel Abnutzung der Organe, greisenhafte Entartung, Verlangsamung der körperlichen Funktionen. Denn, er sagt, sieht man nicht ganz gebrechliche Reise, die dennoch weiterleben. Wenn also im gegebenen Augenblick der Tod eintritt, ist eine geheimnisvolle Macht im Spiele. Übrigens wird die greisenhafte Schwäche selbst wie jede andere Krankheit nicht durch das hervorgerufen, was wir die natürliche Ursache nennen. Auch sie muss durch die Einwirkung einer geheimnisvollen Macht erklärt werden. Also, die Tatsache der Alterung ist auch kein bloß physischer Prozess. Und das Greisen, der Greisenzustand ist nicht die Voraussetzung für den Tod. Denn man sieht ja Greise, die leben. Wenn also bestimmte Greise leben, andere Greise sterben, kann nicht die Alterung die Ursache des Todes sein. Das ist dann die daraus folgende Logik oder Unlogik, wie man das nennen will. Es muss also ein Geist verantwortlich sein für den Tod. Wie erklärt man sich denn jetzt den Tod? Gewöhnlich ist ein Mensch, wenn er stirbt, durch einen Zauberer verurteilt worden. Das vorausbestimmte Opfer kann wie gewöhnlich zur Jagd ausziehen. Plötzlich fühlt er etwas an seinem Fuß oder Bein und er sieht, wie eine Schlange ihn beißt. Sonderbar zu sein, diese eigentümliche Schlange verschwindet sofort. Eben an diesem Verschwinden erkennt der verwundete Eingeborene, dass ein Feind ihn verzaubert hat und sein Tod unvermeidlich ist. Er versucht nicht einmal mehr, sich zu behandeln. Er verliert den Mut und legt sich hin, um zu sterben. Ein Mann kann auf diese Art verurteilt werden, dass ihn der Blitz trifft, dass ihn ein fallender Baum erstellt, dass ihm ein Dorn den Fuß verletzt, dass ihn eine ekelhafte Krankheit befällt, dass ihn eine Lanze durchbohrt. Die Schlange, der Blitz, die Lanze sind nicht wirklich für die eintretenden Folgen verantwortlich zu machen. Sie vollstrecken nur den Akt der Verurteilung. Und diese Verurteilung kann durch lebende Menschen mit und ohne Hilfe abgeschiedener Geister ausgeführt werden. Das negative Ereignis, das den Tod herbeiführt, Unfall, Totschlag, Vergiftung, das ist nur die Manifestation. In unserer Welt ist das die alleinige Ursache. Wenn wir also Gift in uns hineinkippen oder uns ein Krokodil in den Hintern beißt, dann sind das für uns die Ereignisse, die zum Tod führen. Und wir brauchen keine anderen Ereignisse. Für das Kind oder für den Naturmenschen ist das jedoch nur die Außenseite, die Hülle, die Vollstreckung, die Manifestation, aber nicht die Ursache. Die Ursache muss immer sein, ein Hexer, ein Zauberer, ein Geist, ein Gott, ein Gespenst, ein böser Nachbar, der über Magie verfügt, der hinter diesem Attentat steckt. Man glaubt, dass ein Zauberer die Macht hat, einen bestimmten Menschen, der zur Jagd ausgeritten ist, einem Büffel, einem Elefanten oder einem anderen Tier preiszugeben. Man glaubt, dass der Zauberer dem Tier den Auftrag geben kann, den Menschen zu vernichten. Wenn man also erfährt, dass eine bestimmte Person auf der Jagd getötet worden ist, so werden seine Freunde sagen, das ist das Werk seiner Feinde, er ist dem wilden Tier preisgegeben worden. Und so versteht man dann natürlich auch Krankheiten. Krankheiten sind immer geschickte, üble, von bösen Geistern. Und also, wenn ich gesund werden will, reicht es nicht, Medizin zu nehmen, sondern ich muss den Geist, der mich hineingefahren ist, wieder vertreiben, durch die Anwendung eines konträren, oppositionellen geistigen Prinzips, das eine größere Macht hat als der Geist, der nicht hineingefahren ist. Ab 1876 wurde ein Häuptling von den Stoßzähnen eines Elefanten durchbohrt, den er verwundet hatte. Seine Gefährten entfernten das Tier und trotz seiner entsetzlichen Verletzung lebte der Mann leider noch lange genug, um 12 seiner Frauen und seiner anderen Sklavinnen anzuklagen. Dass sie seine Flinte verzaubert hätten, würde dass er den Elefanten nur verwundete, anstatt ihn zu töten. Also, der Angriff des Elefanten wird von dem sterbenden Häuptling nicht verstanden als Folge seiner Unfähigkeit, den Elefanten leicht zu erschießen, sondern als Folge seiner untreuen und nicht ergebenen Frauen und Sklavinnen. Wahrscheinlich hat er doch Inferioritätskomplexe gehabt. Dann will ich jetzt von hier aus agieren. Es muss ja so etwas dieser Frau sicher wirklich dahinter stehen. Er sagt jetzt, es sind seine Frauen gewesen, die den Elefanten als Mittel benutzt haben, um ihn loszuwerden. Wobei er dann möglicherweise recht hatte. Aber man sieht, dass Das empirische Phänomen wird nicht so wahrgenommen und interpretiert, wie wir das tun. Wir brauchen keine anderen Faktoren, um das Eingreifen des Elefanten, den Angriff des Elefanten zu erklären. Der Naturmensch neigt immer dazu, eine höhere geistige Macht und also einen geistigen Sinn zu vermuten. Und das empirische Geschehen ist die Manifestation. Auf einer Elefantenjagd wurde ein Häuptling von einem weiblich verwundeten Elefanten ergriffen, der ihn mit seinem Rüssel von der Erde aufhob und ihn auf einen seiner Stoßzähne aufspießte. Die Klagen seiner Gefährten waren schrecklich. Der ganze Distrikt wurde vor dem König versammelt, der entscheiden musste, ob, das ist jetzt ganz wichtig, der Elefant vom Teufel besessen war oder durch einen Feind des Verstorbenen verzaubert worden war oder endlich ob der Wille des großen Geistes vorne. Das ist ganz wichtig, weil man hat hier am Königshof diskutiert an Möglichkeiten, die es überall in der Welt gar nicht mehr gibt, als in dieser eigentlich folgenden Dreizahl, nämlich Teufel, Mensch oder Gott. Gott ist die gute Macht, aber die straft. Die straft schon mal so, dass Menschen mit dem Tode bestraft werden. Ist aber dann trotzdem eine gute, strafende Kraft. Der Teufel ist entweder im Auftrag Gottes aktiv oder er ist selbstständig aktiv und ist dann die böse Macht. Die dritte Möglichkeit ist eben der Mensch, von dem die Naturvölker glauben und die archaischen Völker glauben, dass Menschen so viel Magie anwenden können, um zu handeln wie die Götter. Das heißt, es wird überhaupt keinen Unterschied gemacht, was Handlungskompetenzen anbelangt, zwischen Menschen und Göttern. Mensch, Gott, Teufel sind dazu in der Lage. Ihr konkreter Fall ließ sich 1 Milliarde Mal replizieren und reproduzieren. Am Königshof wird diskutiert, wer war jetzt wohl hier verantwortlich. Und das ist natürlich der intellektuelle Stoff. Den kann man ja sehr viel zu diskutieren, weil es ja immer diese Hypothesen gibt, wer war es jetzt. Hier ein besonders schönes Beispiel. Während meines Aufenthaltes in sowieso waren 3 Kavita-Frauen an den Fluss gegangen, um Wasser zu schöpfen. Sie füllten nebeneinander ihre Töpfe, als plötzlich die mittlere von einem Alligator gefasst und sofort unter das Wasser gezogen und aufgefressen wurde. Die Familie dieser armen Frau klagte alsbald die beiden anderen an, dieselben verzaubert zu haben, dass sie den Alligator veranlasst hätten, sie aus ihrer Mitte heraus zu verschlingen. Also da ist auch der Fluss, das Krokodil knappt sich die mittlere Frau, links und rechts überleben die Familie der toten, aufgefressenen Frau, klagt die Familie der beiden anderen Frauen an, diese glücklichen, überlebenden Frauen seien die Ursachen des Angriffs des Krokodils. Das muss man jetzt richtig verstanden haben. Ich machte ihnen Vorhaltung, versuchte ihnen die ungeheure Absurdität ihrer Anklagen vorzuführen, aber sie erwiderten mir, warum hat der Alligator gerade die aus der Mitte und nicht eine auf der Seite ergriffen? Es war unmöglich, ihnen diese Idee auszureden. Die beiden Frauen wurden benötigt, die Kaska zu trinken, das ist also ein Gottesurteil durch Gift, also man muss eine ordentliche Portion Gift schlucken. Überlebt man die Portion, ist man unschuldig. Überlebt man die Portion nicht, ist man nicht nur schuldig, sondern auch noch tot. Ich kenne das Ende nicht, aber das wahrscheinlich ist, dass eine oder beide untan oder zu Sklaven degradiert werden. Zunächst würde der Alligator in der Forschungswelt dieser Menschen die Frauen nicht von selbst angreifen. Dieser musste also von irgendjemand dazu aufgereist worden sein. Dann wusste er sehr gut, welche von den 3 Frauen er unter das Wasser vorzuschleppen hatte. Die waren ausgeliefert worden. Die einzige Frage, die gestellt werden muss, ist, von wem? Aber die Tatsache spricht allein. Der Alligator hat die Frauen an den Seiten nicht berührt, er hat sie aus der Mitte ergriffen. Das heißt also, dass die beiden Ersteren sie ihm ausgeliefert haben.
das Gottesurteil, dem man sie unterwarf, hatte nicht sowohl den Zweck, einen kaum existierenden Zweifel aufzuklären, als vielmehr das Prinzip der Verzauberung zu enthüllen, das sich in ihnen befand, und auf dieses Prinzip einen mystischen Einfluss auszuüben, der es in Zukunft außerstande setzte zu schaden. Also, es geht bei diesem Gottesurteil nicht nur darum, dass die beiden Hexerinnen bestraft werden, sondern sie sollen auch vernichtet werden, damit sie in Zukunft nicht mehr so etwas machen können. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Gesehen, es ist so ähnlich wie vorhin ein Beispiel mit der Apfelschale. Es gibt keinen Zufall. Es muss eine Ursache dafür geben, eine Intention, einen Sinn geben, der dahinter steckt, dass die aus der Mitte gepackt wurde, nicht die Frau links und rechts. Also nicht, weil das Krokodil so faul ist, könnte man ja auch sagen, das Krokodil ist so faul, dass es keine Lust hat, sich so genau zu steuern. Man hätte ja auch die links und rechts sehen können, sondern es denkt sich, ich fahre gerade in die Mitte, aber ich setze mich auf jeden Fall eine. Und auf diesen Gedanken kommen die also nicht, sondern es muss einen Sinn geben. Und das, man sieht, hier herrscht weder ein Kausalitätskonzept vor, noch ein Zufallskonzept, noch ein Wahrscheinlichkeitskonzept. Würde ein Wahrscheinlichkeitskonzept vorliegen, dann müssten ja auch die Menschen darüber nachdenken können, naja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 33% ist eine der drei Frauen fällig. Dann hat man ein Wahrscheinlichkeitskonzept. Wenn ich aber ein solches Wahrscheinlichkeitskonzept habe, kann ich nicht mehr die beiden anderen verurteilen oder überhaupt auf den Gedanken kommen, dass sie die Urheber, die mystischen Urheber dieses Unglücks sein können. Das heißt, diese Menschen kennen keine Wahrscheinlichkeitskonzepte, sie kennen keine Kausalitätskonzepte und sie kennen keine Zufallskonzepte und sie kennen keine Notwendigkeitskonzepte. Damit haben sie alles das nicht, was für uns die Grundlage eines geistigen Operierens in der Lichtwelt ist. Also wenn man es formal anlegt. Hier ist vor. Jetzt muss man aber weiter nachdenken. Glauben denn archaische Menschen, dass Krokodile harmlos sind? Wenn es doch immer die Geistmächte sind, die hinter den Angriffen von Krokodilen stecken, dann müssen ja Krokodile eigentlich harmlos sein. Zwei Männer waren von Krokodilen fortgestellt worden. Nun behaupten die Eingeborenen, dass es nicht in der Art der Krokodile liegt, Menschen fortzustellen. Folglich waren diese Krokodile Zauberer. Und der Häuptling, der Herr des Distrikts, war der Urheber der Zauberei. Natürlich beteuerte er seine Unschuld, aber man zwang ihn zur Probe, Gift zu trinken, um sie zu beweisen. Und die Kanaille von Zauberdoktor hat eine tödliche Dosis zubereitet. Wir konnten leider nichts machen. Also, nochmal. Krokodile sind eigentlich völlig harmlos. Die fressen keine Menschen. Deswegen stimmen die Eingeborenen auch ganz gerne in der Nähe von Krokodilen. Ganz gerne. Weil man sowieso nichts machen kann. Wenn man verzaubert worden ist, kann man sich ja nicht schützen. Man muss die Krokodile nicht meiden. Also, kommt man jetzt auf den Gedanken, das Krokodil ist selbst ein Zauberer, aber Zauberer im Dienste des Häuptlings. Also, das Krokodil führt einen Befehl aus dem Auftrag des Häuptlings. Dieser wird jetzt gezwungen, die Lichtprobe zu treten, um zu beweisen, ob er tatsächlich der vermutete Urheber dieses Angriffs ist. Und da das Gift ihn getötet hat, ist der Beweis erbracht, dass die Anklage rechtens war. Das ist einer der Gründe, warum die Menschheit so lange gebraucht hat, sich zu vermehren. Heißt das also, dass jedes Unglück, das ein Mensch erleidet, immer die Folge ist, dass er etwas Böses getan hat oder verurteilt wurde? Wie ist es denn dann mit einem Menschen, der im Unglück steckt? Unglückliche Menschen sind ja dann in dieser Denke oft selbst schuld. So auch in Kamtschatka. Ehemals, wenn irgendjemand unerwartet ins Wasser fiel, war es nach den Eingeborenen eine große Sünde, wenn es wieder herauskam. Weil es ihm bestimmt war zu ertrinken, hatte er nach ihrer Ansicht Unrecht gehabt, sich diesem Tode zu entziehen. Darauf erlaubte ihm kein Angeborener, sein Haus zu betreten. Niemand sprach mehr mit ihm. Man gab ihm nicht mehr den ganzen Wissen Nahrung. Er konnte keine Frau mehr finden, man hielt ihn für nicht. Er musste sein Glück woanders suchen oder wenn er im Lande blieb, Hungers sterben. Wenn ein Mensch in Gegenwart von anderen ins Wasser fiel, so erlaubte es nicht, dass er herauskam. Im Gegenteil, sie wendeten Gewalt an, um ihn zu ertränken und um ihm den Tod zu sichern. Das kam auch in der Sintflut vor und ist die Grundlage des sogenannten Strandrechts der alten Völker, das dadurch geschieht, dass man meinte, wenn Schiffer stranden, dann darf man sie auch ausplündern und ausbeuten und ihnen alles wegnehmen oder sie erschlagen, auffressen oder verklauen und dann auch ganz klar, weil ein Gott sie ja verurteilt hat. Und das ist die Grundlage des sogenannten alten Strafrechts. Das ist dann eben bei Krankheiten genauso. Also wenn jemand krank wird oder wenn jemand einen gerichteten Fisch gegessen hat und daran stirbt, handelte es sich um ein Urteil der Götter oder der Frau, die ihn ums Leben bringen wollten, weil sie das richtig gedacht haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.